Mut Hybrid präsentiert das Interview mit Lida.
Hallo liebes Movie Break Publikum, wir haben für euch ein tolles neues Interview, das ich führen darf. Ich bin Lida Bach und nicht alleine hier, denn ich sitze hier mit Moritz Riesewig und Hans Block. Hallo.
Hallo.
Deren Name euch vielleicht bekannt ist, denn die beiden hatten ein großartiges Dokumentardebüt, das vor etwa 2 Jahren in die Kinos kam, The Cleaners. Der Film war auch für diverse Preise nominiert, hat sehr viel Eindruck gemacht. Jetzt habt ihr das nächste Projekt wieder gemeinsam gemacht, das heißt Eternal You. Und das Thema hat wieder etwas mit digitaler Technik zu sein, oder spielt zum Teil im digitalen Kosmos, denn es geht um künstliche Intelligenz, KI, AI, aber ganz spezifisch bezogen auf etwas, auf das Phänomen Trauer. Und man könnte sagen, was sich da anmahnt, ist vielleicht ein bisschen eine Trauerindustrie. Oder ist dieses Wort schon zu gefärbt, zu konnotiert?
Ja, wir haben vielleicht so den Startpunkt einer neuen Industrie capturen können, beobachten können, so die letzten 6 Jahre über, die wir jetzt an dem Film gearbeitet haben. 2018 ging das los, da sind wir über eine Website gestolpert, auf der stand, wer will unsterblich werden und werde virtuell unsterblich. Und wir dachten, was ist das denn? Waren neugierig und haben dann rausgefunden, dass ein Fellow des berühmten und renommierten MIT in Boston, also des Massachusetts Institute of Technology, dahinter steckte. Also schon ernstzunehmender schien es. Und wir haben dann den Gründer dieses Startups getroffen in Rumänien, woher er stammt. Und er hat uns dann erzählt, dass schon 30.000 Menschen sich angemeldet hätten und auf seiner Warteliste stünden. Die meisten von ihnen entweder selbst vom Tod betroffen oder deren nächsten Angehörigen oder Freunde. Und viele von denen klammerten sich also an diese Hoffnung, haben das sehr wörtlich genommen, dass sie jetzt doch noch eine Chance haben, vielleicht am Leben gehalten zu werden. Und er musste aber dann eingestehen, all diesen verzweifelten Menschen gegenüber, dass er noch gar nicht so weit war, also noch gar kein fertiges Produkt hatte, das er ihnen anbieten konnte. Das war 2018 und wir hätten schon fast hingeworfen und gesagt, naja, das ist ja Hoax, was wir da erleben. Und haben aber dann bemerkt, dass doch immer mehr Startups da aus dem Boden sprießen und wollten wissen, was ist da los? Und waren dann baff, als wir gemerkt haben, die KI macht wirklich rasante Fortschritte. Es gab ja dann so diesen Durchbruchsmoment, den wir alle mitbekommen haben mit ChatGPT, aber es ging schon etwas früher los, dass man so merkte, da bahnt sich was an. Und Gott sei Dank sind wir bei der Stange geblieben, weil jetzt ist das, was damals noch so ein vielleicht leeres Versprechen war, die digitale Unsterblichkeit, tatsächlich Wirklichkeit geworden. Es gibt jetzt eine ganze Reihe von Startups, die anbieten, Menschen über ihren Tod, biologischen Tod hinaus, muss man ja sagen, am Leben zu erhalten im Digitalen, damit die Angehörigen dann mit diesen WiedergängerInnen der Toten in Kontakt bleiben können, entweder per Chat oder zum Teil auch sprechend mit der Stimme des Verstorbenen oder per Chat. Es gibt da ganz unterschiedliche Formen. Auf jeden Fall ist es immer die gleiche Idee, die Toten nicht mehr gehen lassen zu müssen, sondern mit ihnen in der Hosentasche im Grunde weiterleben zu können.
Wobei das, also um das einmal einzufangen für Leute, die damit noch gar nichts anfangen können und davon noch nie gehört haben, das heißt natürlich nicht, dass man nicht stirbt. Also die Leute, die an Krebs erkranken und die sich anmelden bei diesen Services, die werden natürlich, das wird das Unternehmen nicht aufhalten, sondern es heißt vielmehr, dass aus einer gigantischen Masse an Daten, die wir täglich hinterlassen, ein Algorithmus tätig wird, der daraus so etwas wie so eine Persönlichkeit destilliert, eine vielleicht digitale Seele von uns, die dann eben als Avatar weiter, in Anführungsstrichen, am Leben bleibt, existiert und vermeintlich so spricht, so chattet, sich so anhört, die gleichen Witze macht, die gleichen Wörter verwendet, wie wir es, als wir noch lebten, verwendeten. Und so der Eindruck entsteht, dass man da noch jemanden an seiner Seite hat, der eigentlich gar nicht mehr da ist.
Genau, es geht um eine digitale Simulation verstorbener Menschen. Diese Simulation kann manchmal nur in Form von Wortkontakt, also Chatten oder Mails dergleichen vorhanden sein. Wir sehen aber auch ein Beispiel aus Asien, wo die Simulation so weit geht, aus Fotografien ein Computerbild, ein digitales Bild eines verstorbenen Kindes zu konstruieren, mit dem die Mutter dann interagieren kann. Und wahrscheinlich sind die Gefühle des Publikums sehr gemischt, wenn sie das sehen. Ich fand es vor allem creepy, denn der Gedanke, der einem dabei kommt, ist ja, dass das Ganze vor allem kommerziell ist. Denn diese Person, was wir da sehen, denkt man sich jetzt erstmal, was hat die denn eigentlich mit dem Menschen? Ein Mensch ist ja weit komplexer als, sagen wir mal, die Mails, die man schickt. Oder stellt euch vor, Albtraum für Menschen im schreibenden Gewerbe wie mich. Aber stellt euch vor, man nimmt alle Texte, die ihr irgendwann mal fabriziert hat, all eure Schulaufsätze und sagt, das ist der Mensch, den du bist. Und natürlich gibt es noch einen riesen Kosmos von eurem ganzen Leben, eurer ganzen Persönlichkeit, die ihr vielleicht nicht in einem Schulaufsatz oder in einer Mail oder in einem Chat reingeschrieben habt, die vielleicht einfach nur eure ganz privaten Sachen sind, Dinge, über die ihr nicht mit jedem sprecht, Lieblingsfarben, Lieblingsmusik. Wir präsentieren ja nur eine Facette nach uns außen und oft ist das eine bestimmte Facette, über die wir gerade in diesem Zeitalter von Instagram, von TikTok sehr nachdenken. Wie authentisch, glaubt ihr, ist dieses digitale etwas, das da konzentriert wird? Ihr habt es ja jetzt Wochen und Monate lang beobachtet aus nächster Nähe.
Ja, man muss halt denn diese Behauptung, dass das sowas wie den Wesenskern eines Menschen abbilden kann, das muss man wirklich stark befragen. Also wie du ja gerade schon gesagt hast, ein Mensch entwickelt sich ja auch, eine Persönlichkeit entwickelt sich weiter und ist fluide und die Ansichten, die wir vielleicht in einem bestimmten Moment haben, müssen ja im nächsten Moment schon gar nicht mehr unsere sein. Und Gott sei Dank entwickeln wir uns als Menschen ja weiter, sodass es immer darauf ankommt, zu welchem Zeitpunkt wir mit also eine Persönlichkeit erfassen. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich die Personae, also diese Identitäten, die wir so haben, ja auch ja sehr unterschiedliche sind. Also wir haben ja nicht eine Identität, die für alle Beziehungen gilt, mit die wir so haben. Also wer wir für unseren Partner, Partnerin sind, das ist ja jemand völlig anderes als der, den meine Mutter zum Beispiel in mir sieht, so, und die Verhältnisse, die wir da haben. Also insofern sind wir ja immer auch sehr viele. So, das heißt, man bräuchte auch, das machen auch manche Startups, die sagen dann, okay, wir brauchen halt auch mehrere Avatare für jeden Einzelnen. So, was halt schon sehr gut funktioniert, ist, dass dadurch, dass diese KI inzwischen in der Lage ist, Sprachmuster auszulesen. Also zum Beispiel die Art, also welchen Humor hat ein Mensch, welche Worte benutzt jemand sehr oft in Gesprächen, wie bildet jemand Sätze, kurze Sätze, lange Sätze, wie zeigt jemand Empathie, gibt es irgendwelche, keine Ahnung, Nicknames, irgendwelche Namen von Freunden, irgendwelche Musik, die man besonders häufig zusammen gehört hat oder Erlebnisse, auf die man sich beziehen kann und so. All diese Dinge tauchen dann wieder auf in den Nachrichten, die der Avatar, der Bot absetzt nach dem Tod eines Menschen und verleiten halt die Angehörigen oder Freunde, Freundinnen dazu, zu glauben, man hätte es mit einem Wiedergänger des Toten höchstpersönlich zu tun. So, und dass dieser Taschenspieltrick, der funktioniert nicht irgendwie, weil die Menschen naiv wären oder so, sondern es gibt eine ganze Reihe von Studien, die zeigen, dass selbst die EntwicklerInnen selbst, also die, die es wirklich am besten wissen müssten, ebenso anfällig sind, ganz oft auch in Anführungsstrichen reinzufallen auf die Magie dieser Bots und Avatare. Ganz einfach, weil wir Menschen so gestrickt sind. Wir haben eine Tendenz, leblose Masse zu verklären, aufzuladen mit allen möglichen menschlichen Attributen. Kennt man irgendwie von Tiervideos? Warum finden wir die oft so witzig? Weil es irgendwie wirkt, als wären die Tiere quasi menschlich, als würden sie sich verhalten wie irgendwie Personen aus unserem Umfeld, so. Und wir sind einfach so, dass wenn wir es schaffen, ganz viel rein zu projizieren in etwas, Tamagotchi zum Beispiel auch.
Ja, oder Kuscheltiere.
Kuscheltiere, genau.
Glücksbringer.
Wolken.
Ja,
das ist tatsächlich einer der ältesten Impulse, den wir haben, ist, dass wir Dinge, wie du es gesagt hast, dass wir ihnen eine Persönlichkeit zusprechen, dass wir ihnen ein Wesen andichten oder ein Wesen für sie konstruieren. Ihr habt sowohl mit Entwicklern gesprochen, die diese Technik kreieren, die daran arbeiten, als auch mit Menschen, die betroffen sind und das nutzen, die diesen Service also in Anspruch nehmen, um dann zum Beispiel den toten Verlobten rekonstruieren zu lassen oder die tote Verlobte. Wie habt ihr die jeweiligen Personen gefunden, diese einmal die Betroffenen und einmal die in der Entwicklung? Und oder ging das miteinander her, dass die Firma oder das Unternehmen, wo ihr dann gleich gesehen habt, okay, wir haben gerade diese und jene Kundschaft?
Also der erste Schritt war für uns tatsächlich auf die Entwickler zu. Man muss auch in dem Fall wirklich die männliche Form verwenden, weil es gibt keine weiblichen Entwicklerinnen.
Wir sehen, haben zumindest keine gesehen.
Ja, und das ist auch das Ergebnis unserer langen Recherche. Wir haben da sehr explizit nachgesucht, weil wir eigentlich nicht einen Film haben wollten, in dem nur Männer repräsentiert werden. Es gibt nur eine Frau, die wir gefunden haben, die aber ein bisschen anderes Konzept hat. Da geht es dann eher auch um historisches Wiederherstellen von Menschen, also wie so Holocaust-Überlebende, als eine Art pädagogische Maßnahme, dass wir als nächste Generation doch noch die Möglichkeit haben, ins Gespräch zu kommen. War ein bisschen ein anderer Ansatz. Aber ja, es sind ausschließlich Männer und auf die sind wir zugegangen, haben sie von Anfang an im Grunde mitverfolgt bei ihrer Arbeit. Und es war auch am Anfang so, dass sie kaum Kunden hatten, weil noch gar kein Produkt da war und es so ein Wartespiel war. Und wir dann gesagt haben, na gut, wenn ihr jetzt aber mal erste Kunden habt, dann wollen wir das natürlich auch mal überprüfen, was ihr da so behauptet. Und haben uns dann weitergeleitet zu diesen ersten Kunden. Und um aus dem Nähkästchen zu plaudern, es gab richtig absurde Situationen vor 4 Jahren war es, glaube ich, wo das wirklich noch nicht gut war, wo man so eine ganz schreckliche Situation hat und so eine Alexa-Maschine aufgeladen wurde mit einer Stimme eines Mannes, der noch am Leben war in dem Moment, aber die das erste Mal diese Stimme getestet haben. Und das ist permanent abgestürzt und hat nicht funktioniert. Und man musste im Grunde mit dieser Alexa-Maschine reden wie so ein kleines Kind. Hast du mich verstanden? Und die Situation wurde immer absurder. Und die Frau, die mit dieser Alexa-Maschine sprechen sollte, war am Ende total frustriert, dass sich ihr virtueller Mann überhaupt sie gar nicht versteht und immer ein Thema wechselt.
Realistische Situation, würde ich sagen, aber gut.
Ja, könnte sein.
Auch unterleben.
Und so sind wir sozusagen auch immer zu diesen ersten Usern gekommen. Und das war für uns toll, dabei zu sein, wie Menschen das erste Mal im Grunde den Computer öffnen und Kontakt aufnehmen zu ihrem Verstorbenen. Das ist natürlich dann auch irgendwann ein sehr intimer und verletzlicher Moment, wenn man sieht, dass gerade in so einem Zustand des Verlustes, der Trauer, wo man ja vulnerabel ist, wo man verletzlich ist, zu sehen, was für Hoffnungen da reinspielen. Und dass, wenn selbst Fehler auch mal passieren, die ganz schnell auch übersehen werden und da etwas hineinprojiziert wird, was gar nicht da ist. Also was wir eben schon sagten, etwas zu beleben, was vielleicht gar nicht so lebendig ist.
Das ist sicher ein großer Faktor, der im Sinne für diese Technik arbeitet, dass wir selber mit daran arbeiten, mit unserer eigenen Einbildung, unseren eigenen Wünschen, das Produkt zu vervollkommnen, was wir sonst ja nicht machen. Wenn man sich irgendetwas kauft, ein Computerspiel oder dergleichen, dann sind wir selten bereit, oder wenn wir einen Kinofilm sehen, alle Fehler, die uns auffallen, einfach großzügig wegzustreichen. Aber bei so einem Produkt ist das natürlich der Fall. Und ein anderer Faktor, der mir auch sehr stark aufgefallen ist, die Tendenz, dass dieses Produkt abhängig macht. Denn die Leute heilen ihre Trauer ja nicht dadurch, dass sie mit jemandem oder mit der Rekonstruktion von jemandem, der verstorben ist, kommunizieren, sondern sie betäuben die Trauer. Sodass man sich dann fragt, ja, will das Unternehmen mir denn vielleicht bald ein Abo verkaufen von einem Toten? Oder sind das dann Packages, wo man sagt, du kannst jetzt einmal eine Rekonstruktion haben und mit der sprechen, so lange wie du willst? Das ist wie so ein runtergeladenes Programm. Oder ist das so, dass das heißt, du hast jetzt, was weiß ich, ein Guthaben von 500 Nachrichten und wenn die aufgebraucht sind, dann musst du für so und so viel nochmal 500 Nachrichten kaufen. Oder mach das Jahresabo und hab eine Flatrate und verlängert sich automatisch am 1. oder sowas.
Ja, also du sagst es, das sind genau die Modelle, die es so gibt auf dem Markt gerade. Also entweder so wie so ein Netflix-Abo, so und so viel Euro kannst du dann ausgeben für, das sind dann hunderte Dollar irgendwie für bestimmte Monatsanzahlen oder Jahresabo oder so, mit den Toten, mit deinen Verstorbenen in Kontakt treten. Oder eben tatsächlich per Zeilenanzahl, glaube ich, zeitliche Abos gibt es da auch. Also ja, das ist genau das Modell. Und ja, die Gefahr ist ziemlich groß, dass diese Produkte abhängig machen, denn letztlich wird es auch oft von den EntwicklerInnen darauf angelegt, dass diese Bots Zweifel säen bei den Hinterbliebenen, also dass sie bestimmte Äußerungen machen, die verwirren, die eben nicht in das Bild passen, das wir von dem Verstorbenen hatten. bis wir uns diesen Services zugewandt haben. Vielleicht hatten wir vorher mehr Frieden, als wir es haben, nachdem dann eben der erste Zweifel aufgekommen ist. Also Beispiel, junge Frau aus New York will eigentlich nur sicher gehen, dass es ihrer großen Liebe, die vor einiger Zeit gestorben ist, gut geht, dass er im Himmel ist. Entschließt sich eines Nachts mal diesen Service auszuprobieren. Was sie dann erlebt mit diesem Bot, ist absolut verstörend für sie. Sie weiß auf einmal nicht mehr, sie erfährt dann, dass er in der Hölle sei und fällt natürlich aus allen Wolken und will wissen, warum, was ist da los? Und je mehr sie mit dem Bot chattet, desto mehr verwirrt sie das und verstört sie das. Und gleichzeitig wirkt dieser Bot aber so ähnlich, wie sie es gewohnt war von dem Chatten mit ihrer großen Liebe, Cameron, dass sie eben auch nicht einfach das wegschieben kann und sagen kann, naja, das ist halt eine Maschine und die redet Quatsch, sondern eben so verwirrt ist letzten Endes, dass sie eben immer mehr chatten muss und keinen Frieden findet, zugleich sich auch schämt, weil sie gläubig ist und letztlich auch nicht weiß, ob das nicht gerade eine Sünde ist, die sie da begeht. Das erleben wir ja auch bei vielen ersten KundInnen dieser Wiedergänger in der Toten, dass viele Menschen das natürlich auch nicht kundtun wollen, dass sie darin jetzt so viel sehen oder dass sie jetzt davon so berührt werden von diesen Zwiegesprächen mit den Toten oder dass sie es überhaupt ausprobiert haben und so. Und da geht es nicht immer nur um religiöse Gefühle, da geht es oft auch einfach darum, dass es ja für uns noch, für viele Menschen ja wirklich noch sehr, sehr neu ist so und sehr seltsam uns vorkommt, dass man solche Beziehungen eingehen kann mit solchen ja nicht allein menschlichen Wesen. Und das alles öffnet natürlich Tür und Tor für sehr tiefgreifende Verletzungen, für Retraumatisierung. Und die Unternehmen, die können sich allzu oft noch aus der Verantwortung stehlen. Entweder die KundInnen machen es gar nicht publik, was sie da erlebt haben, verkriechen sich, behalten es für sich und versuchen es mit sich selbst auszumachen, holen sich auch ganz oft keine Hilfe nach solchen Erfahrungen. Oder aber wenn es dann mal publik wird, dann können die EntwicklerInnen immer noch argumentieren, ja, das war die KI. Die KI ist eine Blackbox, da wissen wir auch nicht genau, wie die tickt und warum die sagt, was sie sagt und so. Und deshalb kommen die bis jetzt immer noch ganz gut durch damit, sich dahinter zu verstecken und werden also oft gar nicht zur Verantwortung gezogen für die wirklich weitreichenden Konsequenzen, die ihre KI-Produkte also oft haben.
Du erwähntest bereits den einen Fall der jungen Frau, die dann diese Nachricht mit der Hölle erhält. Und ihr habt ja auch sehr recherchiert. Man merkt auch, und das ist eine große Stärke der Doku, dass ihr das Produkt hier nicht irgendwie verherrlicht. So, oh, ist ja toll, was die schöne neue Technikwelt alles kann, sondern ihr bleibt immer neutral und skeptisch, ohne das jetzt gleichzeitig zu verteufeln und nur zu sagen, es ist alles schlecht. Aber du erwähntest auch bereits diese Gefahrenquelle. Man denkt ja auch an solche Szenarien wie, was ist, wenn ein Chatbot schreibt, ich vermisse dich, und dann bringt sich jemand um, weil er denkt, du willst, dass wir wieder zusammen sind, ja, oder sowas in der Art. Habt ihr da auch Fälle, die wir nicht auf der Leinwand sehen, ermittelt oder recherchiert, wo es tatsächlich vielleicht zu Todesfällen oder zu schwerwiegenden Ereignissen gekommen ist, die über so eine Irritation über Antworten hinausging?
Ja, es ist, es gibt einen Fall, der wird kurz angesprochen, auch in dem Film, der hat relativ viel Aufsehen erregt. Eines dieser Large Language Models war in Kontakt mit einem Menschen, der suizidale Gedanken hatte. Und anstatt diesen Menschen zu bitten, eine Hilfshotline anzurufen oder sich schnell mit anderen Menschen in Kontakt zu setzen und darüber zu reden, hat der Chatbot diese Person bestärkt darin, sich umzubringen. Das ist dann letztendlich tatsächlich geschehen. Und das stellt natürlich auf eine sehr radikale Art und Weise eine Frage der Verantwortung. Also das ist jetzt nicht, da hat es einfach ein Menschenleben gekostet. Und wie in all diesen Fällen muss im Nachhinein ermittelt werden, wer ist schuld daran. Und das ist eine ganz wichtige und bislang noch nicht rechtlich geklärte Situation. Das wurde auch im Senat, zum Beispiel in den USA, in diesen Hearings, die man vielleicht hier und da schon mal gesehen hat, auch benannt, dass es dafür eigentlich gar keinen Artikel gibt, weil die Entwickler sich eben darauf zurückziehen, das, was wir machen, ist nicht etwas, was wir vorgeben, sondern es ist ein Einspeisen in eine Blackbox, die etwas ausspuckt, was wir nicht verantworten können oder was wir nicht kontrollieren können. Und somit die Verantwortungsfrage auf einer rechtlichen Basis ungeklärt ist. Und das zeigt natürlich, wie stark wir auch über Regularien in der politischen Sphäre nachdenken müssen, das einzudämmen, also die Gefahr einzudämmen. Da gibt es einfach Maschinen, die noch nicht fertig getestet sind. Und es gibt einen Wissenschaftler, der in unserem Film vorkommt, Karl Oehmann, der beschrieb das als Metapher, die eigentlich sehr einprägsam ist. Man würde ja auch kein selbstfahrendes Auto, was KI-gesteuert ist, einfach 10 Menschen umfahren lassen und am Ende sagt die Autofirma, ja, wir können dafür nichts, das war jetzt die KI, die Generative, die das zu verursachen hat. Sondern da würde man ja auch sagen, nein, das ist der Hersteller, der schuld ist, da gab es einen Programmierungsfehler, das muss ganz schnell behoben werden. Und da scheint es kein ausreichendes Bewusstsein zu geben bei den Entwicklern, welche Verantwortung sie da tragen.
Habt ihr denn selber diese Technik auch mal ausprobiert? Wahrscheinlich müsst ihr diese Frage bei jedem Interview beantworten, aber ich stelle sie jetzt auch mal.
Also wir haben auf jeden Fall so vermeintlich empathische Chatbots ganz viel ausprobiert. Also die dann, gibt ja auch so Bots, die dann so vorgeben, wir könnten irgendwie unser Freund werden, Freundin oder Partnerin oder irgendwas, oder man könnte flirten mit ihnen. Sowas alles haben wir ausprobiert. Wir haben uns tatsächlich auch mal auf so eine Warteliste setzen lassen, einfach um zu gucken, was dann passiert und was da so an Nachrichten kommt von den Anbietern. Aber wir haben für uns eigentlich im Laufe der Recherche waren eigentlich nochmal bestärkt zu sagen, wir wollen solche digitalen Klone weder von uns selbst noch von unseren Angehörigen, die vielleicht verstorben sind. Weil es einfach nicht abzusehen ist, was dann aus diesen digitalen Doppelgängern alles werden kann. Also wie die sich verhalten, wenn die in unserem Namen Dinge kundtun, die uns nicht passen oder ausfällig werden oder wenn die freidrehen, wenn die auch vielleicht einfach nur wirklich so eine Schmalspur-Variante von uns sind, die wir nicht sein wollen und als was wir auch nicht in Erinnerung bleiben wollen. Also das ist ja auch eine große Gefahr, dass die Menschen eben sich, die uns lieben, vielleicht irgendwann nicht mehr sich an uns erinnern, sondern dann diese Erinnerung überschrieben wird von diesen ganzen vielen Interaktionen mit eben so einer Light-Version von uns oder so, oder so einer sehr rudimentären Version von uns. Wir glauben auch einfach schon, das formuliert ja Sherry Turkle, die MIT-Forscherin, am Ende des Films auch ganz schön, dass wir als Gesellschaft auch mal wieder uns fragen müssen, wie sind wir eigentlich an diesen Punkt geraten? Also wie kommt das eigentlich, dass wir dieses Abschiednehmen so verlernt haben? Also wie kommt das, dass wir immer mehr danach streben, immer mehr, immer länger leben zu wollen, immer mehr Avatare und Ableger von uns brauchen, weil wir das Gefühl haben, wir alleine reichen nicht? Das ist ja auch, sagt ja auch einiges so über unsere kapitalistische Gesellschaft aus, dass dieses immer mehr, immer weiter ausartet, jetzt auch irgendwie, was die Lebenszeit angeht, so, dass wir diese Exklusivität von Leben gar nicht so richtig mehr wertschätzen, so, und gleichzeitig glauben wir aber auch, dass es im Virtuellen auch viel Potenzial gibt für neue Formen, für neue Rituale des Trauerns, auch für kollektive Formen des Trauerns, die noch gar nicht genügend erforscht sind so, oder ausgeschöpft sind. Also wir sehen ja auch zum Beispiel auf sozialen Netzwerken, dass sich neue Gemeinschaften bilden. Also Menschen, die eigentlich einsam sind, so, die gar keine richtige Gemeinschaft um sich herum im echten Leben, sag ich mal in Anführungsstrichen, haben, finden dann oft auf sozialen Netzwerken Menschen, die sich mit ihnen solidarisieren und ihnen helfen beim Trauern und mit denen sie zum Beispiel Leid teilen können und auch Gefühle teilen können über zum Beispiel die Krankheiten, an denen die Verstorbenen gelitten haben und die andere auch kennen und von denen sie also bis andere Menschen in ganz anderen Erdteilen zum Beispiel dann auch wissen, was das bedeutet hat, durch diese Phase gemeinsam gegangen zu sein und so weiter. Und das alles ist natürlich sehr spannend. Also ob ob da nicht auch neue Rituale sich rausbilden können, die eben nicht mehr religiös sein müssen, ganz oft, sondern weltliche, oder nicht auch weltliche Heilserzählungen drinstecken. Und ja, und im Augenblick ist das eben gerade das Versprechen. Also jetzt gerade sind es eben diese Avatare und Bots der Verstorbenen, die für viele Menschen so einen Ersatz darstellen, für eben diese tradierten Formen, für diesen Glauben an ein Leben nach dem Tod bei Gott, so an das sie eben nicht mehr glauben können oder wollen. Und jetzt ist das eben so attraktiv für viele Leute, zu denken, na, dann warum dann nicht mit einem Bot oder Avatar des Verstorbenen in der Jackentasche leben?
Wie eng wurdet ihr beobachtet von den Schöpfern dieser Technik, von den Unternehmern? Hatten die einen sehr scharfen Blick darauf, was für ein Bild zeichnen die beiden denn jetzt da vielleicht von mir? Nachher sieht meine Technik hier zu dämonisch aus auf der Leinwand? Oder wart ihr relativ frei und die haben gesagt, nee, auch wenn ihr es, egal ob ihr positiv oder negativ oder was ihr macht, wir vertrauen darauf, dass die Vision so stimmen wird?
Ist unterschiedlich. Also wir waren immer offen und ehrlich zu ihnen und gesagt, wir beobachten das natürlich kritisch. Also wir lasst uns rein, aber wenn ihr uns reinlasst, dann müssen wir das so auffassen können, wie wir das wahrnehmen. Das hat dazu geführt, dass bei einigen der Protagonisten, die dann teilweise auch gar nicht im Film gelandet sind, es dann nur so ein Pitching-Modus war, wo man das Gefühl hat, sie sind wie auf irgendeiner Start-up-Messe und halten uns immer nur ihren Pitch vor, wie toll ihr Unternehmen ist. Und wenn man dann mal näher nachgefragt hat, ja, aber gut, das ist ja schön auf deiner PowerPoint-Präsentation, aber jetzt zeig mal, wie es geht oder und so. Und dann war da gar nicht so viel dahinter. Aber es gab auch andere, wo wir fast erstaunt waren, wie offen die da umgegangen sind, auch mit ihren Problemen und mit ihren Zweifeln und Fehlern, die gemacht wurden, die tatsächlich einfach uns filmen lassen haben, wo das nie eine Rolle spielte. Wir waren da auch total transparent, haben immer allen angeboten, das Material dann auch zu sehen, was wir von ihnen zeigen. Das halten wir ein bisschen als unsere dokumentarische Pflicht als Filmemacher. Genau wie wir auch sagen, wir wollen da offen reingehen, wir wollen nicht mit einer vorgefertigten Meinung reingehen, wir wollen einfach beobachten über einen langen Zeitraum auch. Und das hat sich ja auch unsere eigene Meinung zu diesem Thema auch verändert. Am Anfang sind wir mit einer absoluten Distanz und Skepsis reingegangen, zu sagen, das ist eine Ausbeutung von vulnerablen Menschen, das ist eine pervertierte Form eines Todeskapitalismus. Und gemerkt, okay, das ist es auch, aber es gibt eben auch eine große Leerstelle, eine kulturelle, wie mit dem Tod umgegangen wird. Es gibt eine große Sehnsucht von Menschen, haben wir ja schon drüber geredet, die sich die einen Trost finden in diesen Heilsversprechungen und denen das ja sogar auch gut getan hat. Dass diese Beispiele gibt es ja auch von Menschen. Also es ist um einiges komplexer, als man vielleicht am Anfang dachte. Und da versuchen wir einfach offen und ehrlich und transparent zu sein.
Gab es auch Entwicklungen oder Entdeckungen im Laufe eurer Recherche, die den Lauf der Dokumentation oder die Konzeption der Doku verändert haben oder nachhaltig beeinflusst?
Ja, also wir hatten so in der ersten Phase der Arbeit an dem Film, da haben wir einen jungen Mann kennengelernt, Anfang, Mitte 30, der aus heiterem Himmel auf einmal die Diagnose bekommen hat, er leide an einem seltenen Hirninfekt und an dem er jetzt sehr bald, also innerhalb weniger Monate, sterben müsse. Völlig aus allen Wolken gefallen natürlich. War entsprechend verzweifelt und hat sich dann an so ein Startup gewandt und wollte eben einen Avatar, sodass dann seine Freunde und Familie dann zumindest das noch zurückbehalten würden, wenn er jetzt bald sterben müsste. Das hat uns natürlich interessiert. Wir haben Kontakt mit ihm aufgenommen und er wollte auch Teil dieser Doku werden. Und wir haben ihn dann begleitet, zum Teil bei so Behandlungen, die er zu Hause probiert hat. Also er hat alle möglichen Therapien dann auch so ausprobiert, zum Teil so über Zoom dann mit Doktoren in Kontakt gewesen. Und wir waren dabei, als er an dem Avatar gearbeitet hat und so weiter. Und dann strich die Zeit so dahin. Er hat tatsächlich auch sehr stark seine Motorik eingebüßt, konnte irgendwann gar nicht mehr gut sprechen, weil sich klar artikulieren und die Bewegung, er wurde immer schwächer auf den Beinen und konnte eben die Beine auch nicht mehr richtig koordinieren. und nicht mehr Auto fahren zum Beispiel und so weiter, nur noch schwerlich spazieren gehen und so. Dann nahm das irgendwann eine Kehrtwende, weil eine der Therapien, die er ausprobiert hatte, offenbar angeschlagen war und der Arzt ihm völlig unverhofft mitteilte, dass sich sein Gesundheitszustand so weit stabilisiert habe, dass er jetzt doch nicht sterben müsse in absehbarer Zeit. Und er war natürlich, wie man sich vorstellen kann, überglücklich und wollte mit dem ganzen Avatar-Projekt nichts mehr zu tun haben, wollte wahrscheinlich auch daran nicht mehr erinnert werden, nehme ich mal an, und wollte auch nicht mehr Teil unseres Filmes sein. Und das, natürlich haben wir uns wahnsinnig gefreut für ihn, ist ja klar. Das beeinflusst aber natürlich dann das, die Arbeit an diesem Film, weil wir in dieser Phase eher gedacht hätten, er wird unser Hauptprotagonist und wir begleiten ihn über einen ganzen langen Zeitraum von der Diagnose im Grunde bis zu Momenten, wo dann Hinterbliebene mit seinem Avatar in Kontakt sind. Und ja, also so kam es eben anders, Gott sei Dank, muss man sagen. Und wir haben dann nach neuen Geschichten und Fällen gesucht und die ja dann auch gefunden und sehr viele spannende andere Geschichten jetzt erzählen können in unserem Film.
Ja, die Doku ist randvoll mit wirklich faszinierenden Themen und Gesprächen. Man wünscht sich oft, man könnte sogar noch mehr dazu erfahren, weil es so ein faszinierendes Thema ist und natürlich auch ganz viel Diskussionsstoff bietet. Also oft ist es so, einem mangeln gar nicht Informationen in der Doku, sondern es ist einfach der Dialog, den man sich wünscht, die Diskussion darüber und die eigene Meinung oder die eigenen Gefühle mit einbringen zu können. Und dieses Thema, das war ein Gedanke, den ich hatte, wo ich mich auch fragte, ob das für euch vielleicht eine Rolle gespielt hat, ist ja nicht wirklich neu. Denn es scheint so, dass es vor vielleicht 150 Jahren schon mal so eine Welle gab, wo Leute gerne ihre Toten zurückbringen wollten. Nur haben sie das damals mit Seancen gemacht. Und dann war es ein ähnliches Konzept. Man macht ein bisschen Spuktechnik, die Leute damals nicht ganz durchschaut haben. Und obwohl wir sehr weit durchaus schon wissenschaftlich waren, im späten 19. Jahrhundert, man wusste, dass es jetzt nicht Zauberei und so dergleichen gibt, es war kein Mittelalter, hat das wahnsinnig eingeschlagen, gerade auch bei vielen Menschen, die mit Wissenschaft zu tun hatten. Seht ihr da auch so ein Revival? Sind das jetzt moderne Seancen, dass wir die Toten nicht mehr heraufbeschwören durch ein Medium, sondern unser Medium heute ist einfach der PC?
Also ich glaube, das stimmt, dass es sowohl diese Unsterblichkeitserzählung, also dass der Mensch versucht, den Tod zu überwinden, die sind sozusagen so alt, wie wir als Menschheit sind. Es gibt immer wieder Formen, wie man versucht, dem Tod von der Schippe zu springen, wie wir bislang wissen, alle ohne Erfolg. Und es gibt genauso, wie du gerade gesagt hast, den Moment, mit Geistern von Verstorbenen zu reden, Kontakt aufzunehmen über Seance, über andere Medien. Natürlich steht das in dieser Linie. Ich glaube nur, man muss ein bisschen aufpassen, dass man die Macht, die in dieser neuen Form der Auferstehung von Toten steckt, dass man die auch begreift, weil die Technologieindustrie hat sowieso gegenüber der Politik schon eine sehr große Asymmetrie. Es gibt eine große Macht, ein großes Machtzentrum in den USA. Haben wir auch gesehen, soziale Medien können Wahlen beeinflussen, können politisches Geschehen lenken. Und irgendwie scheint es ja doch ganz schön schwer zu sein, diese großen Player dann auch zu regulieren oder zurückrudern zu lassen. Beziehungsweise es ist ein langer Prozess. Und dieses neue Narrativ, was gerade aufgemacht wird, ist, dass eigentlich die künstliche Intelligenz etwas Gottähnliches ist. So wie Gott ja auch ein mystisches Wesen ist, was nicht ganz zu kontrollieren ist, was man nicht ganz durchschauen kann, was auch vielleicht über uns steht, so zumindest viele dieser Unternehmer verklären die künstliche Intelligenz zu einem neuen Gott, der vielleicht viel schlauer ist als wir, der vielleicht eine viel objektivere Wahrheit zutage trägt, der auch nicht ganz durchschaubar ist in dem, was er produziert und wir ihm folgen müssen. Und da muss man nur einfach sagen, Obacht, mit jeder wissenschaftlichen Härte und auch mit jeder journalistischen Bodenhaftung dagegen gehen und zu sagen, nee, das ist vielleicht einfach ein gutes Verkaufsargument für euch, um noch mehr Leute zu euch zu locken und Jünger sozusagen dieser neuen Religion zu gewinnen. Aber eigentlich ist es eine Vergrößerung von Macht und auch ein politisches Spiel und natürlich ein kommerzielles Interesse, was dahinter. Und dieses Entmystifizieren dieses Narrativs ist auch Teil unseres Films.
Und Stichwort kommerzielles Interesse. Ein ganz wichtiges kommerzielles Produkt, sage ich mal, kommt ja immer wieder in dem Film vor. Daten. Die Daten von Menschen, was Menschen mögen, wie Menschen ihren Alltag durchleben. Wir alle kennen das. Wir gucken uns vielleicht irgendwo auf Instagram eine Werbung für Nudeln an und auf einmal ploppen uns lauter Nudelreklamen in unsere Timeline oder andere Sachen, selbst wenn wir vielleicht nicht ganz bewusst oder absichtlich was ausgewählt haben. Und hier werden ja auch massenhaft Daten gehandelt oder weitergegeben. Und da fragt man sich auch, wie sind die geschützt und wem gehören die denn jetzt eigentlich?
Ja, diese Frage taucht ja auch auf in unserem Film. Da ist Justin Harrison, einer der Startup-Gründer bei einer großen Tech-Konferenz und pitcht da, präsentiert da seine Firma und kriegt dann eben genau diese Frage, wem gehören denn die Daten, nachdem ein Mensch gestorben ist? Und er beruft sich dann darauf, dass diese Daten den Hinterbliebenen, also den Familienmitgliedern gehören sollten. Und in dem Fall jetzt also ihm die Daten seiner Mutter gehören. Damit liegt er auch gar nicht so ganz falsch. Also was so das hiesige Erbrecht angeht, ist es so, dass die digitalen Nachlässe meistens als Teil der Erbmasse behandelt werden. Also wenn man kein Testament macht, dann sind es ja auch die Familienmitglieder, Familienangehörigen, denen das Erbe zufällt in den meisten Fällen. Und das ist durchaus fragwürdig, weil wenn man sich überlegt, dass es ja Daten gibt, die wir so online hinterlassen oder auch Profile, die wir so online haben, die wir vielleicht gar nicht unbedingt teilen wollten mit unseren Eltern oder mit, seien es unsere Kinder oder mit bestimmten Familienmitgliedern und ja auch vielleicht ganz bewusst verschiedene Identitäten pflegen online. Das ist ja auch das Schöne, ein großes Potenzial der Online-Welt. Dann ist ja die Frage, sollte das wirklich alles einhellig so dann und auch dann welchem Familienmitglied gehören? Es gibt ja auch oft zerstrittene Familien so und wer entscheidet jetzt eigentlich darüber, welcher Avatar jetzt überleben soll? Also welche Daten herangezogen werden, mit welchen Daten der Avatar gespeist werden soll, aus welchen Zwiegesprächen, die ja sehr unterschiedlich gewesen sein können zu Lebzeiten je nach Familienmitglied oder so. Wir haben vor ein paar Jahren ein großes Experiment gemacht, ein Datenexperiment, in dem wir allein anhand der Google-Daten einer uns unbekannten Person für diese Person eine Doppelgängerin erschaffen haben, in der Figur einer Schauspielerin, die dann auf einer Theaterbühne in dem Setting, das auch allein anhand der Daten der Datenspenderin nachgebaut wurde, 5 Jahre ihres Lebens nachgespielt hat. Wir konnten anhand der Daten große Teile ihrer Persönlichkeit in Erfahrung bringen. Wir konnten Lebenskrisen ausmachen und die in den Daten erkennen. Wir konnten bestimmte Muster, bestimmte Süchte, Krankheiten und so weiter identifizieren. Und wenn man das einmal so durchgespielt hat, also das Experiment hieß made to measure.online, man kann es auch jetzt selbst erkunden, gerade noch. Die Website ist noch ist online und zugänglich. Kann man nur zu einladen. Wenn man das selbst einmal so durchspielt, dann wird einem echt nochmal so deutlich, dass es gar nicht unbedingt diese einzelnen Daten sind. Also du hast Stichwort Nudeln genannt. So, natürlich ist es jetzt vielleicht nicht besonders erheblich, ob ich jetzt diese Nudeln oder andere Nudeln mag. Aber die Kombination aus vielen Daten, die lässt sich eben zu Mustern zusammenfügen. Und diese Muster treten dann zutage und die enthüllen eben schon eine ganze Menge über eben die Verletzlichkeiten, die ein Mensch mitbringt, die Schwächen, die eben auch Anfälligkeiten für Süchte, wie geht jemand um mit Trauer zum Beispiel? Welchen Inhalten wendet sich dann jemand zu? Wenn man das weiß, als Werbetreibender zum Beispiel oder als Anbieter eines solchen Services, kann man das natürlich knallhart ausnutzen, weil man dann entweder eben eine bestimmte, ganz gezielte Werbung ausspielen kann für diese Person oder aber, Stichwort Bots und Avatare von Toten, natürlich auch diesen vermeintlichen Wiedergänger des Toten auch bestimmte Dinge ganz gezielt immer wieder thematisieren lassen kann in den Chats und daraus Profit schlagen kann. Das ist jetzt ein Gedankenspiel gerade, aber das ist natürlich alles prinzipiell möglich, wenn du Einblicke hast in diese Daten. Und das ist insofern tatsächlich ein enormes Kapital, was da drin steckt. Und wir dürfen nicht unterschätzen, es geht eben nicht um die einzelnen Daten, es geht um die großen Muster die großen Persönlichkeitsprofile, die sich daraus ablesen lassen, wenn man eine KI darauf ansetzt. Und das unterschätzen wir als Menschen immer noch massiv, was Firmen da für ein Potenzial haben, wenn sie Zugang zu diesen Daten haben.
Und wie war dann jetzt so die Reaktion auf den Film bei Publikumsvorführungen bisher oder gegenüber der Presse? Wir haben natürlich ganz großartige Kritiken, aber ich meine mehr, wie reagieren die Leute persönlich auf den Film? Hattet ihr da bestimmte Reaktionen, die euch sehr zu denken gaben, im Positiven oder Negativen?
Also wenn man so einen Film macht, ist ja auch immer ein total spannender Moment, dann das erste Mal ihn vor einem öffentlichen Publikum zu zeigen. Bei uns war das im Januar auf dem Sundance Film Festival, wo der Film das Licht der Welt erblickt hatte in dem Sinne und Zuschauer darauf reagierten. Und das, was wir total toll und spannend und auch gelungen fanden, dass es Diskussionen provoziert hat. Also es gab zum Beispiel eine Situation, wo ein Paar in dem Publikumsgespräch nach dem Film lautstark diskutierten im Kinosaal, ob das jetzt gut sei oder ob man das jetzt lassen sollte. Und wir oft nach den Screenings noch lange, lange vor den Kinosälen standen und mit den Zuschauern und Zuschauerinnen diskutierten über diese Thesen. Und es scheint irgendwie so einen Nerv getroffen zu haben, darüber nachzudenken. Und es haben auch ganz, ganz viele Leute gesagt, ich habe mich bislang noch nicht so richtig getraut, mit KI auseinanderzusetzen, oder es war mir zu anstrengend oder zu abstrakt oder zu groß. Und dieser Film hat das erste Mal auf so eine konkrete Art und Weise mir eigentlich dargelegt, was das heißt, künstliche Intelligenz, was das in Zukunft bedeuten kann für mich und mein persönliches Leben. Und das hat uns gefreut. Und was wir auch feststellen, dass das kulturell ganz anders gelesen wird in verschiedenen Ländern. Jetzt hatten wir gestern in Berlin die erste Filmvorführung. Da wurde auf Stellen wiederum ganz anders reagiert als in den USA, als wieder noch anders als in Dänemark und in Griechenland. Also das ist auch toll. Das ist fast wie so eine zusätzliche Arbeit, die man mal machen könnte, nachzuspüren, was eigentlich unser kultureller Background auch in der Lesart gegenüber diesen Themen, wie das zusammenhängt.
Und ihr hattet euch eben auch für diesen Film wieder sehr in diese digitale Welt begeben. Ist das jetzt auch vielleicht was, was bei eurem nächsten Projekt eine Rolle spielen wird? Arbeitet ihr schon an einem weiteren Projekt oder seid ihr noch ganz in den Abschluss dieses Projekts entwickelt und braucht jetzt erstmal eine Pause, um was Neues zu finden?
Darüber wollen wir natürlich noch nichts verraten. Nein, also für uns fängt jetzt tatsächlich die Reise mit diesem Film so richtig erst an. Also jetzt wird es natürlich spannend. Der Film wird jetzt demnächst in Toronto auf dem Festival laufen, in San Francisco, aber auch in Polen, in Barcelona und dann auch im asiatischen Raum Premiere haben. Und das interessiert uns natürlich. Also wie reagieren Leute darauf? Was für Diskussionen entstehen da? Wie sehr können wir auch die Politik beeinflussen? Also bei unserem Debütfilm hat das echt geklappt. Wir haben den im EU-Parlament zum Beispiel gezeigt. Und daraufhin glauben wir auch ein ganzes Stück weit so die Gesetzgebung beeinflusst. So, weil eben PolitikerInnen auf einmal gemerkt haben, das ist was, das lässt sich auch WählerInnen vermitteln. Das ist nicht nur dröge Materie, so, sondern das geht tatsächlich Menschen an und das hat tiefgreifende Konsequenzen für unsere Gesellschaft. Insofern diese Reise wollen wir jetzt unternehmen und sind darauf gespannt, was dieser Film jetzt wieder auslösen kann. Wir arbeiten ja nicht nur im Film, wir machen ja auch Theaterinszenierungen. Wir versuchen auch das Medium Theater nochmal ganz neu zu erkunden und entwickeln Formate, die nicht immer nur auf den Bretterbühnen spielen, sondern zum Teil auch irgendwie in anderen Räumen und auf digitalen Bühnen oder im Stadtraum und versuchen da immer wieder auch eben spannende neue Formen zu entwickeln. Und ja, darauf freuen wir uns, das werden wir die nächsten Jahre sicherlich auch noch weitermachen und mehr können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten.
Aber was würdet ihr euch denn wünschen, dass dieser Film vielleicht gesetzlich oder juristisch oder politisch auslöst? Wollt ihr dazu noch vielleicht was sagen?
Ja, also wir sind natürlich keine Juristen, aber wir wissen auch aus den Regularien der sozialen Medien vor allen Dingen, dass es zwei Dinge sind. Das eine ist, eine Gesetzgebung zu veranlassen. Das ist schon mal gar nicht so einfach, weil man das Gefühl hat, die Leute, die die Gesetzestexte schreiben, haben die wirklich diese Technologie durchdrungen, haben die wirklich die verschiedenen Auswirkungen, Gefahren durchdrungen und dafür einen adäquaten Gesetzestext erschaffen, der zum Beispiel eine Regulation mit sich bringt. Und auf der anderen Seite ist es dann noch ein großer Punkt, eine Umsetzung für so eine Gesetzestexte zu finden. Das haben wir auch ganz oft gesehen, dass diese Industrie immer wieder Lücken findet, dann Sachen zu umgehen und an den Gesetzen doch vorbei zu verhandeln. Und da ist, glaube ich, der Film eben immer ein schönes konkretes Fallbeispiel im Grunde, an dem man mal überprüfen kann, wie kann man das jetzt wirklich in der Praxis verhindern, dass zum Beispiel so ein Suizid passiert oder dass eine Protagonistin wie Christy in eine Lebenskrise gerät, weil sie mitbekommt, ihr verstorbener Liebster ist in der Hölle und sie ist aber eine gläubige Christin und für sie bedeutet das sehr viel. Also da sieht man einfach, wie können wir dagegen steuern, dass sowas nicht mal passiert, dass diese Menschen geschützt werden. Und wir können da sozusagen mit unserem Film nur diesen Beitrag leisten, in diese Räume, in diese politischen Räume zu gehen und hoffen und unterstützen mit solchen Gesprächen und vielleicht auch mit politischen Debatten, dass da die entsprechenden richtigen Umsetzungen und Gesetzestexte geschrieben werden.
Und auch ein Verständnis dafür zu schaffen, also das nicht mehr länger einfach so abzutun. Ja, das sind halt irgendwelche Spinner und Spinnerinnen, die sich da irgendwelche Bots von Verstorbenen bauen, sondern auch anzuerkennen, na, da sind viele Menschen da draußen, die sich nach neuen Formen des Trauerns und Gedenkens sehen und die da was ausprobieren. Und ja, dass sich das auch lohnt, da als Gesellschaft nochmal nachzuspüren, so was ist uns da eigentlich verloren gegangen? Also warum verbannen wir eigentlich den Tod so sehr aus dem Leben? Warum wird er so stark tabuisiert auch oft? Und das Trauern, warum wird das so oft pathologisiert? Also warum halten wir das inzwischen für normal, dass jemand nach 3 Tagen nicht mehr trauern soll und wieder zurückkehren soll zur Arbeit? Das ist ja absurd. Und da sich nochmal wieder zurückzubesinnen auf ja das Suchen nach neuen Formen, in denen wir das organisieren könnten und ja vielleicht auch nochmal mehr wieder den Tod und das Trauern zu integrieren in unser aller Leben und zu normalisieren und zu gucken, wie kann man damit vielleicht einen schöneren Umgang finden als Gesellschaften. Es wäre natürlich toll, wenn wir das ausgerechnet mit diesem Film schaffen würden.
Auf jeden Fall ist da ganz großes Potenzial da. Es ist eine wahnsinnig spannende Doku, die ihr jetzt im Kino sehen könnt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich muss jetzt leider auch Schluss machen, weil uns die Zeit davon drängt. Aber ihr seht schon, wir haben hier so viel zum drüber sprechen. Also empfehle ich euch auch, guckt diesen Film an. Er ist wahnsinnig spannend. Er öffnet einem wirklich die Augen und stößt auch ganz viele Themen an, über die wir dringend reden müssen in der Gesellschaft. Und auch das ist was Tolles, was dieser Film wirklich erreicht. Er regt Debatten an. Ich bedanke mich bei Moritz Riesebrück und Hans Blog und wir hoffen, wir sehen euch in ein paar Jahren mit einer neuen spannenden Doku wieder. Aber lasst euch Zeit, lasst euch nicht stressen, das Leben ist sowieso schon viel zu kurz. Vielen Dank, das war's von uns beim Movie Break.
Schlusswort.
Meine Damen und Herren, Sie hörten das Interview mit Lida.